Markus Wiebusch mit Der Tag wird kommen, ein Song, zu dem man eigentlich Pyro-Feuerwerke...
Als mal was?
Ja, ich ist da im Radio ein bisschen übertrieben, aber ich hatte gerade voll Bock, so mit so zwei roten Pyro-Stangen in der Hand den Schluss dieses Songs zu feiern, den wir lieben, seit er entstanden und erschienen ist im Jahr 2014. Markus Wiebusch, dessen Stimme wir gerade noch im Song hörten, er ist bei mir im Studio. Um über die neue Ketka-EP zu sprechen und über Konzertpläne, am Sonntag wird die Columbia-Halle bespielt. Wir werden vorher im Gespräch rausfinden, ob denn diese neuen Stücke auch während der Ich-versus-Wir-Session entstanden sind. Könnte ja sein, denn im Titel der EP Der süße Duft der Widersprüchlichkeit kommt in Klammern Wir versus Ich nochmal vor. Da könnte man Rückschlüsse ziehen. Wir sprechen auch über die politische Strahlkraft der Band Ketka, die, finde ich, wieder verstärkt wurde in den letzten Jahren und vieles, vieles mehr. Zunächst sage ich aber nochmal Hello and welcome again, Markus Wiebusch.
Hallo, sei gegrüßt.
Wie geht's dir heute? Alles gut soweit?
Ja, ich bin auf Tour. Mhm. Also morgen Oberhausen, heute Berlin, es läuft.
Ja, sehr schön. Morgen Oberhausen auch so promomäßig oder spielt ihr da schon?
Das spielen wir schon.
Ah, sehr gut, alles klar. Oberhausener, freut euch schon mal. Die EP, Der süße Duft der Widersprüchlichkeit, erscheint offiziell am Freitag, glaube ich. Es fällt sofort auf, es ist eine EP anstelle einer LP und ich habe sofort so eine Assoziation gehabt mit der Notwendigkeit, vielleicht in Zeiten wie diesen Sachen auch mal schneller rauszuhauen. Die Hip-Hopper, ne, wenn da einer einen Diss-Track raushaut, dann ist am nächsten Tag,
genau,
am nächsten Tag ist die Antwort parat und auf YouTube hochgeladen. Und ich habe schon mit mehreren Indie-Künstlern in Anführungszeichen gesprochen und Künstlerinnen, die gesagt haben, darauf sind wir ein bisschen neidisch, auf dieses schnelle aus der Hüfte schießen.
Genau.
Und jetzt hat, wenn man sich umguckt in der Welt, hat man ja das Gefühl, dass ein politischer Kommentar dann doch relativ zeitnah am Geschehen rausgehauen werden sollte, sonst hat sich wieder so viel geändert unter Umständen.
Ja, klar. Also es war ja auch schon bei Sommer 89 von der Ich versus Wir so absurd, dass ich da den Song hatte geschrieben und eineinhalb Jahre später kam er erst raus.
Ja.
Und ich dachte, ey, jetzt sofort.
Ja.
Die Plattenfirma, nee, ich hasse ja nicht genug Songs, Digga. Schreib mir Songs. Und ich so, yeah. Aber ja, jetzt haben wir uns mal so einen Luxus gegönnt, dass wir darauf halt nicht so reagieren, sondern raushauen. Jetzt nur ein Jahr später kommt schon die EP mit fünf neuen Songs.
Wenn du jetzt sagst, die Plattenfirma hat gesagt, dann stelle ich mir so eine schizophrene Situation innerhalb deines Kopfes vor. Der eine, der Musiker Markus Wiebusch, sagt, ich will das raushauen, jetzt ist voll geil.
Genau.
Und der Plattenfirmenchef sagt.
Genau, dann geht man auch mal kurz außerhalb zu sich und dann sagt man so zu sich selber dann halt als Plattenfirma, nee, das geht ja nicht. Nein, wir haben natürlich auch unsere Leute, ne,
die
sich auch noch mittlerweile echt besser auskennen als ich.
Ja,
und die haben gesagt, lass mal eine EP machen, Album ist tot. Nee, Quatsch, haben sie nicht gesagt. Aber haben wir gesagt, so lass mal schneller Songs raushauen, wenn ihr das fühlt. Und wir haben Palo Alto geschrieben, haben das Gefühl, das und Schweine in den Graben, das muss jetzt schneller raus.
Ja. Das ist aber jetzt nicht entstanden innerhalb der Sessions zur Ich versus Wir-Platte. Ich habe das ja in der Anmoderation so vermutet.
Nein.
Das ist quasi im Nachhinein jetzt geschrieben worden.
Nein, wir haben das natürlich daran anknüpfen lassen, weil ich finde, die Songs passen da schon in den Kosmos ganz gut rein, aufgrund auch ihrer politischen Dimension.
Ja.
Aber sie sind alle nach der Ich versus Wir entstanden. Wir hatten gerade einen guten Lauf. Also als wir die Tour dann fertig hatten, haben wir geschrieben, Reimer und ich, also die beiden Hauptsongwriter der Band, und relativ zackig fünf neue Songs.
Aber hat sich da nicht auch was geändert seit deinem Solo-Ausflug? Denn ich habe gelesen, dass die Band quasi das auch mal ganz gut fand, dass du dann mal für dich alleine was machst. Da musste man nicht die ganze Zeit über deine Texte und deine Songs diskutieren, die oft so ohnehin von dir kamen. Ich habe gelesen, dass sich da so ein bisschen was auch geändert hat in der Erarbeitung der Songs. Oder?
Ja, also wir sind eine neue Band. Also früher war das auch schon sehr stark dadurch gekennzeichnet, dass ich so fertige Songs fertig hatte und dann in die Band getragen habe. Heute ist das so ein diskursiver Austausch, nenne ich das jetzt mal. Und das ist schon auch eine neue Qualität, die wir haben, weil ich das aufgrund meines Soloalbums auch gemerkt habe, dass ich ein Teamplayer bin. Ich mag das, ich mache jetzt erstmal kein Soloalbum mehr, weil ich immer fand, das war eine gute Erfahrung, aber dieses ganz alleine sein oder nur noch so einen Produzenten um sich herum haben, das ist dann doch nicht so geil wie eine Band. Das muss ich ganz klar sagen.
Ja, das ist aber toll. Also ich sage, eine tolle Erfahrung, die man aus so einer Zeit dann wieder mitnimmt. Also im Prinzip das Gegenteilige, was man so annimmt. Also man nimmt ja an, dann hat der Sänger plötzlich so eine Freiheit gespürt.
Ja, verstehe mich nicht falsch. Also damals war das bei meinem Soloalbum, das habe ich auch in allen Interviews gesagt, total richtig, weil ich hatte halt zu der Phase auch keinen Bock, auch zu viel zu reden über Musik und so. Vielleicht wäre der Tag willkommen auch viel kürzer, viel länger geworden, wenn da eine Band dazwischen gefunkt hätte, und deswegen habe ich es genau so gemacht. Aber jetzt haben wir mittlerweile so einen Draht zueinander und so einen guten Austausch. Das war auch nicht immer so in der Band, muss man auch mal sagen, dass wir jetzt echt wirklich sehr, sehr gut zu Ergebnissen kommen. Und also zum Beispiel Schein in den Graben und Palo Alto, die beiden Songs, also die Flaggschiff-Songs der EP, die sind von mir und Reimer so echt gemeinschaftlich entstanden.
Mhm. Vielleicht ist es auch ein Altersding, also dass man einfach, ich meine, dass man so ein bisschen, dass man sich ein bisschen offener gestaltet, lockerer ist und vielleicht auch feststellt, klar, sind die Sachen, die ich alleine mache, schon sehr geil.
Ja, so komme ich auf den Proberaum, ey.
Typischer Markus Mibo-Spruch.
Der Tag bekomme ich schon sehr geil geworden gerade.
Nee, aber dass man dann irgendwann feststellt, klar, aber vielleicht ist es, wenn die anderen mitmachen, noch ein bisschen geiler. Also ich stelle bei mir fest, dass ich, seitdem ich die 40 überschritten habe, nochmal einen anderen Blick dann doch auf manche Dinge habe, wo ich früher dachte, nee, da habe ich aber recht und die anderen alle nicht.
Ja, also man wird tatsächlich locker. Aber man hat auch das Gefühl, fünf Finger sind eine Faust. Ne? Man hat dann schon auch das Gefühl, dass wir auch eine ganz, ganz gute Gang sind und eine gute Gemeinschaft haben.
Jetzt hast du gerade auch nochmal über den Song Der Tag wird kommen gesprochen, der ja 7 Minuten lang ist. Den spielen wir trotzdem gerne aus hier bei Flux FM, weil es aus unserer Sicht auch keine Stelle gibt, die man rausschneiden könnte.
Oh, da kann ich Sender sagen, die ich immer beim Piano teile.
Ach das so, ja. Aha, alles klar. Finde ich ein bisschen frech.
Total frech.
Also nee, es gibt Stücke, da kann man das machen, da ist einfach third verse, same as the first. Weißt du, wie bei den Ramones, da kannst du die dritte Strophe auch wegschneiden, da kommt dann nichts Neues mehr. Ja, ja. Aber es ist ja hier bei dem Song was ganz anderes und du hast jetzt gerade gesagt, dass der vielleicht kürzer geworden wäre, wenn die anderen Jungs dabei gewesen wären. Und das finde ich interessant, denn du hast auch mal in einem Interview gesagt, dass du für manche Songs 250 Sätze oder so runterschreibst und dann musst du kürzen auf 10, 15 prägnante Aussagen, die sich vielleicht noch ein bisschen reimen und vielleicht auch nicht, da bist du ja ein bisschen weg von, das ist vielleicht auch eine erleichternde Sache, dass man auch mal sagt, es muss sich nicht immer reimen, aber wie leicht oder wie schwer fällt dir dieses Kill Your Darlings Ding, ist das vielleicht der zeitaufwendigere Teil beim Erstellen eines Catcar-Textes?
Das ist halt die engen Fesseln des Popsongs sind halt manchmal schon auch limitierend für mich als, ich sag jetzt mal, sehr literarisch schreibenden Pop-Songwriter. Also wie so ein Song entsteht, ist es ja so, dass ich erstmal zu einem Thema erstmal alles zulasse, jeden Gedanken runterschreibe. Und da ich dann bei Themen, die mich dann richtig triggern, richtig viele Gedanken habe, schreibe ich auch richtig scheiße viel auf. Ja. Und so war das auch bei Der Tag wird kommen. So war es aber im Grunde auch bei Sommer 89. Ja. Und dann heißt es streichen, streichen, streichen. Und das ist dann halt ein bisschen mühsam und auch ein bisschen technisch.
Und schmerzhaft auch.
Schmerzhaft,
oder? Ja. Manchmal sind doch die geilen, also Kill Your Darling, sagt man ja.
Total,
ne?
Total. Also man denkt es dann zwar immer so, ja, das kriegst du nochmal in so einem zweiten Teil des Songs nochmal irgendwie verarbeitet, nix kriegst du, du schmeißt es aber buchstäblich weg.
Ja.
Aber mein Gott, so ist es halt. Das ist dann irgendwann auch mein täglich Brot.
Ja, naja, gut. Wenn man sich dran gewöhnt hat, Darlings zu killen, mit Schusswaffe, jeden Tag aufs Neue. Ja, genau. Dann macht einem auch das ganze Blut nichts mehr aus. Was ich ganz schön finde ist, und das ist so eine Beobachtung, die ich heute erst gemacht habe, ist, dass man anhand der Catcar-Diskografie durchaus Rückschlüsse ziehen kann auf die politischen Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Angefangen hat das Ganze ja mit Bud Alive. Das war eine durchaus politische Band, die sich gegen die Verhältnisse gewehrt hat und zwar mit durchaus auch radikalen Aussagen vielleicht oder mit einer radikalen Haltung, könnte man vielleicht eher sagen. Dann, als das Catcar-Ding losging, ging es auch mal um Gefühle und um Befindlichkeiten. Befindlichkeitspop ist ja so ein Schimpfwort geworden mittlerweile, auch ein bisschen zurecht, finde ich. Und dann ging es plötzlich spätestens nach der Soloplatte so in diese politischere Richtung. Ist schon so, dass ihr euch anhand der Verhältnisse orientieren musstet oder auch nicht anders konntet, oder?
Ich würde dir insofern recht geben, dass es bei Bud Alive ganz stark Rostock-Hoyerswerda, also 93, schon auch, wo die Asyl...
Ja, 91 bis 99 war Bud Alive, das war ja die Zeit, wo es wirklich abging. Also.
Aber der Gründungsmythos der Band oder wo wir durchgebrochen sind mit Songs wie Nur, die Jotenbauernführer, war ganz klar auch 93 und wo die Asylbewerberheime buchstäblich gebrannt haben und wo wir uns auch nicht mehr nicht verhalten konnten. Ja. Und das war,
als das bisschen Totschlag von Zitronen auch rauskam.
Genau. Und dann hat Catcar, Bud Alive dann also weitergemacht bis 99. Und dann hatte ich halt auch tatsächlich auch richtig die Schnauze voll von politischen Songs. Das war auch schon auf der letzten Bud Alive so. Ja, und dann, fühlt es sich natürlich auch schon wieder ein bisschen wie früher Bud Alive an, weil wir leben in so echt irren Zeiten. Ja. Also postfaktisch kaputten, irren Zeiten. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann jetzt nicht über Gefühle singen. Das würde sich für mich falsch anfühlen. Und das, was bei dieser Band, glaube ich, immer unterschätzt wird, immer, seit es die Band Catcar gibt oder vielleicht auch mich als Songwriter, ich kann alles. Ich kann jeden politischen Song zu jeder Zeit schreiben. Ich habe nur nicht immer Bock drauf.
Ja.
Und 2000 hätte ich auch politische Songs schreiben wollen. Es war nichts in mir. Und ich kann jetzt wieder politische Songs schreiben, weil ich es halt auch wieder krass fühle, weil die Zeiten wirklich irre sind.
Ja, Dringlichkeit.
Genau, Dringlichkeit. Und ich bin natürlich heute wesentlich reflektierter als zu Bud Alive und ich versuche auch ein bisschen eher so eine Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen altersweise oder so, aber auch eher mal, auch mal gerne auch mal so eine Stimme der Vernunft. Wenn ich zum Beispiel so einen Song wie den Revolver in sich anschreibe, wo es um so ein empathisches Miteinander, wo man auch sich auch mal für Sachen positioniert, schreibe, das hätte ich vor 20 Jahren niemals geschrieben.
Da warst du zu anti noch.
Da war ich zu anti, ja. Da bin ich auch, ich bin Vater geworden, zweifacher. Also ich kann jetzt nicht mehr alles zertrümmern. Ich muss auch gucken, wie kommen wir hier alle gut zurecht. Und und dann bin ich halt, will ich halt auch so eine Stimme der Vernunft vielleicht auch sein. Also nicht im Sinne von, dass ich jetzt sage, ich weiß alles, ich kann alles, aber ich will in diesen irren Zeiten nicht noch die Schraube weiterdrehen in den nächsten Ehrensatz raushauen.
Ja. Ich finde es schön im Prinzip, weil man natürlich auch durchaus sagen könnte, nur weil die Verhältnisse sich geändert haben, lasse ich mir doch nicht von Nazis diktieren, über was meine Kunst handelt oder erzählt. Ja. Trotzdem bin ich aber jemand, der sich eine Ketka-Platte viel lieber anhört heutzutage, weil sie über die politischen Verhältnisse erzählt, als wenn ihr jetzt nochmal über Gefühle sprechen würdet. Weißt du, es liegt dann auch ein bisschen daran, dass ihr einfach weiße Männer seid. Weißt du, ohne Scheiß. Also wenn Ketka eine weibliche Band wäre, wäre es nochmal ein anderer Schnack. Dann würde es mich vielleicht auch nochmal interessieren, was da emotional passiert. Anyway, wir unterbrechen das Gespräch an dieser Stelle, um auch mal neues Material zu hören.
Sehr gerne.
Und zwar hören wir Scheine in den Graben, ein Stück Musik, das mehr Features hat als manche Dr. Dre LP. So, heiteres Interpretenraten.
Wer war wer?
Auch ganz geil. Ja, wir haben Schorsch Kamerun gefragt, ob er nicht singen kann wie Bela B. und umgekehrt.
Das war schwierig,
ja, sehr schwierig. Und ob es geklappt hat oder nicht, das müsst ihr erraten. Ich finde es stark, dass da so viele Features drauf sind. Wie kam man auf die Idee? Ich habe als erstes jetzt gedacht, weil gerade wir reden ja alle über Sarah Wagenknecht. Ne? Gestern ist sie aus der Aufstehen-Bewegung, hat sie sich zurückgezogen, heute auch als Fraktionsvorsitzende. Ja, gesundheitlich. Und zwar auf den Tag genau 20 Jahre, nachdem ihr Mann Oscar Lafontaine sich aus seinen Ämtern zurückzog. Also Verschwörungstheoretiker und Theoretikerinnen, hört. Aufgepasst, schreibt euch das mal ruhig auf. Nee, aber ich dachte so, wegen dieser Aufstehenbewegung dachte ich, im Prinzip hier eigentlich auch fast schon wieder so ein Soundtrack zu so einer gemeinsamen Haltung oder vielleicht zu einer gemeinsamen Idee, die dadurch transportiert wird, dass da eben 12 verschiedene Peoples mal im Studio vorbeikommen oder wahrscheinlich haben sie Audio-Files geschickt per WhatsApp.
Die Berliner haben geschickt, die Hamburger waren da.
Und wie kam es zu der Idee, dass es so viele machen?
Also wie du ja weißt, ist das Spannungsverhältnis von ich und wir und der, was ein Wir sein kann, für uns ja schon ein Triggerpunkt. Ne? Aber wir haben halt diese Idee zu diesem Song gehabt, wo es um so eine heuchlerische Empathie von so einer privilegierten Oberschicht geht. Und da kann man mit ganz, ganz vielen Leuten aus dem linken politischen Spektrum, die machen da einen Haken hinter diesem Song, weil er so die richtigen Sätze sagt und weil man das auch fühlt, dass es halt extrem heuchlerisch ist. Und wenn das halt viele fühlen, dann habe ich mir gedacht, lass uns doch mal wirklich von A bis Z aus dem politischen Spektrum die Leute nehmen. Und das heißt dann halt Bela B., Headliner Rock am Ring und Safi, also eine sehr, sehr von uns sehr geschätzte Berliner Underground-Künstlerin. Und dazwischen halt alles, was sich so rumtummelt, was wir gut finden und was wir schätzen. Und dieses leicht streberhafte Anspruchsdenken von so linken Leuten, dass man halt immer mit jedem politisch einer Meinung sein müssen, finden wir 2019 affig. Ja. Wir wollten nur ein kleines Wir immer ganz kurz bilden, einmal ganz kurz, wir machen da einen Haken hinter und wir finden, dass das Song gut ist und denen wir das geschickt haben, die fühlen den Song natürlich auch, sonst hätten sie nicht mitgemacht und im Anschreiben habe ich natürlich auch geschrieben, ey Leute, lass uns Klartext reden, uns verbinden mehr, als dass uns trennt.
Ja.
Uns verbinden viel mehr, als dass uns trennt und dann können wir auch mal so einen Song zusammen machen, oder nicht?
Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich auch eine ganz gute Herangehensweise oder eine ganz gute Philosophie, wenn es darum geht, sich zu verhalten in Zeiten wie diesen. Denn klar, mit Rechten reden, das ist dann nochmal ein ganz anderes Themenfeld. Ja. Da habe ich letztens so ein schönes Foto gesehen mit so einem Bild auf Facebook von den Nürnberger Tribunalen sozusagen. Mhm. Und dann stand da so mit Nazis reden, ja, kommt drauf an, auf die Umstände oder so. Weißt du, in solchen Umständen wird
es gehen. Ich bin da ja mit Wiglaf Droste unterwegs. Man muss nicht in jedem Mülleimer gucken, was drin ist.
Ja.
Also man muss nicht mit jedem rechnen.
Genau, das ist ja das eine Themenfeld. Aber das andere ist ja auch, wie zerstritten ist die Linke, welche gemeinsamen Ansichten muss man denn formulieren, damit man eben auch wirksam gegen rechts funktionieren kann.
Absolut.
Und da gibt es ja dann zum Beispiel auch einfach die Idee, sich mal aufs Grundgesetz zu einigen, ja, und auf die Würde des Menschen ist unantastbar.
Genau.
Und schon stellt man fest, man hat viele Gemeinsamkeiten und kann auch mit dieser einen Idee gemeinsam gegen rechts kämpfen. Dass es dann, wenn man ganz genau tief gräbt und guckt, auch unterschiedliche Ansichten gibt zu komplexeren Themen in der Weltgeschichte, ist ja auch klar.
Aber was dann so ein linker Impuls ist, und das den finde ich absolut streberhaft und finde ich auch nachdenkenswürdig. Warum muss man das immer alles, warum muss immer alles 100% sein? Was ist denn das für eine beschissene Streberhaltung so? Warum kann man sich nicht einfach so in kurzzeitigen Allianzen, okay, klar, das ist jetzt unser Plan. Ja. Und wir werden auch nie immer einer Meinung sein im linken Spektrum. Und das, aber das macht doch nichts. Aber wir sind doch, es verbindet uns doch so viel. Zum Beispiel, dass wir gegen rechts sind. Zum Beispiel, dass wir jetzt diese heuchlerische Empathie in dem Song, der Song ist ja gar nicht gegen rechts, sondern er macht so ein anderes Fass auf.
Ja.
Aber ey, da sind jetzt die 10 Leute dabei und die sind wirklich sehr, sehr weit auseinander.
Ja.
Und das war der Gedanke, warum wir so viele Leute gefragt haben. Und das finde ich als kleines Symbol wichtig. Und das ist natürlich auch schön für die Band Ketka, muss man auch natürlich sagen, dass wir wahrscheinlich wegen Sommer 89 auch so eine Strahlkraft haben, dass wir halt auch Leute so einen Vertrauensvorschuss in die Band Ketka rein. Also ganz besonders natürlich Bela B. oder vielleicht auch Felix von Kraftklub, dass sie sagen, ja geil, gute Jungs, machen wir mit.
Ja. Sommer 89 ist ein Lied, das hier in der Redaktion zu höchst emotionalen Reaktionen übrigens führte. Also gerade Leute mit Ostbiografie haben sich dann wirklich ihre eigenen Eltern vorgestellt und so. Also gibt es Leute, die da wirklich Tränen verdrückt haben zu diesem durchaus starken Stück Musik. Das Grand Hotel van Cleef Label freut sich also. Ketka sind wieder aktiv auf Tour. Es gibt eine EP, die am Freitag erscheinen wird unter dem schönen Titel Der süße Duft der Widersprüchlichkeit. Den haben wir ja jetzt auch quasi kurz gerochen hier während unseres Gespräches. Was gibt's denn sonst Neues im Rahmen der Plattenfirma? Gibt es also, da VÖs, über die man schon sprechen kann?
Ja, wir waren alle auf T.S. Ullmann, ne? T.S. Ullmann ist aber gut am Start.
Gut am Start. Solo-Platte fertig, oder?
Ja, es geht auf die Zielgerade.
Cool.
So, ich habe auch Sachen schon gehört. Das wird auf jeden Fall fett. Dann haben wir natürlich, unser heißestes Pferd im Stall ist gerade Fortuna Ehrenfeld aus Köln.
Kenne ich auch, ja.
Die werden auf jeden Fall auch, da habe ich das ganze Album schon gehört, das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr gut funktionieren. Ja, und dann ist jetzt gerade, also ist es, wie ich auch eben schon dir im Vorgespräch gesagt habe, habe ich mich aus dem Daily Business auch ein bisschen zurückgezogen. Ja. Also so ganz große Pläne weiß ich da jetzt auch nicht mehr. Aber T.S. Ullmann und Fortuna Ehrenfeld, das wird auf jeden Fall kommen.
Das kommt in diesem Jahr noch, da kann man sich schon drauf freuen. Fortuna Ehrenfeld und T.S. Ullmann auf der Zielgeraden. Wir sind auch auf der Zielgeraden im Gespräch mit Markus Wiebusch und auf eben jener können wir Tickets verlosen für das Konzert am Sonntag in der Columbia-Halle. Fans des Stückes Der Tag wird kommen zum Beispiel.
Mit Bläsern, Originalbläsern. Ja, wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut diesmal.
Wow, wo habt ihr die her? Sind das hier die Berliner?
Nee, das sind die Markus Wiebusch-Jungs.
Die Markus Wiebusch-Jungs sind da.
Ja, die aus der Markus Wiebusch-Band da. Das weder Kosten noch Mühen gescheut. Nee, ich kannte die halt und dann die hatten Zeit und dann haben wir gesagt, komm vorbei.
Ich finde, in der Columbia-Halle macht sich das ganz gut, wenn man mit Blasinstrumenten auf die Bühne geht. Wir haben Tickets für die Show zu verlosen, auf der, das habe ich vorhin kurz noch sagen wollen, auch Markus Wiebusch Solostücke gespielt werden. Der Tag wird kommen, eine der wichtigsten Hymnen aus deiner Feder, junger Freund, wird also auch aufgespielt werden. Da kann man sich drauf freuen. Und wer noch keine Tickets hat und welche abstauben möchte, der kann uns jetzt anrufen unter der 030 2000 9000. Berlin 2000, 9000 ist die Nummer. Zum Glück ruft jetzt an und steht auf der Liste für Ketka am Sonntag in der Columbia-Halle. Markus, war mir wieder ein Fest, mit dir zu quatschen.
Vielen Dank.
Weitermachen, würde ich sagen.
Ja, nächste EP. In 6 Monaten.
Ja, von mir aus gerne. Ja. Ich stehe drauf auf diese schnellen Veröffentlichungen. Schöne Grüße auch an den Rest der Bande, an Tees und an Fortuna Ehrenfeld von mir aus auch.
Okay.
Hier sind Ketka nochmal mit Paolo Alto auf dem Plattenteller. Danke, Markus Wiebusch. Ciao.
Tschüss.